AfD Radio Wissen. Update.
Was tun die IS-Milizen mit Ehebrechern? Sie steinigen sie. Mit Christen, sie kreuzigen sie. Mit Jesiden, sie töten die Männer, treiben die Frauen den Berg hinauf. Mit Kurden, sie bombardieren sie wahllos. Und jeder, der anders denkt, wird geköpft.
Sagt der niederländische Europaratabgeordnete Pieter Omtzigt. Aber nicht nur im Europarat war der Terror der IS-Miliz heute ein Thema. Die UNO veröffentlichte einen Bericht, der von Vernichtung, Unterdrückung und Säuberung im Irak spricht. Die IS-Miliz nehme Zivilisten bewusst und direkt ins Visier. Der Terror der Islamisten in Syrien und im Irak ist das Topthema bei uns im Update. Ich bin Jakob Müller, hallo.
Update.
Das Dokument ist 40 Seiten stark und fasst ungefähr 500 Interviews zusammen. Der UNO-Bericht zum Terror im Irak wirft den IS-Milizen extrem grausame Verbrechen vor. Heute stellte UNO-Menschenrechtskommissar Prinz Said al-Hussein den Bericht in Genf vor. Die Rede ist von über 8000 Toten und über 15.000 Verwundeten durch den IS-Terror seit Anfang des Jahres. Die Einzelheiten kennt Jürgen Maurus.
Systematische Menschenrechtsverletzungen der Killerbrigaden des Islamischen Staats sind an der Tagesordnung, berichten die Autoren. Zivilisten würden attackiert und exekutiert, Frauen und Kinder entführt und vergewaltigt, kulturelle Stätten verwüstet oder entweiht. Es werde geplündert und fremdes Eigentum willkürlich zerstört. Ehebrecher werden gesteinigt, Frauen erschossen, wenn sie verwundete Kämpfer des Islamischen Staates nicht behandeln. Bei einem Massaker wurden am 12. Juni 1500 Soldaten und Rekruten aus einer Militärbasis in Salah al-Din gefangen genommen und umgebracht.
Der Bericht listet auch schwere Vorwürfe gegen die regulären Streitkräfte im Irak auf. Die Autoren schreiben von rücksichtslosen und unverhältnismäßigen Luftangriffen zulasten der Zivilbevölkerung. Menschenrechtskommissar al-Hussein rief den Irak dazu auf, das Statut zum Weltgerichtshof in Den Haag zu ratifizieren, damit der internationale Strafgerichtshof die Zustände im Irak untersuchen kann. Der Europarat hat sich heute mit dem IS-Terror speziell in Syrien beschäftigt. Das Gremium forderte die internationale Gemeinschaft auf, die nordsyrische Stadt Kobani an der Grenze zur Türkei zu retten. In einer Entschließung des Europarats heißt es, man müsse sofort eingreifen, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Der türkische Europaratsabgeordnete Nazmi Gür.
Es muss dringend etwas gegen die IS-Kämpfer unternommen werden. Sonst drohen Kriegsverbrechen und Handlungen von Völkermord.
Der Europarat forderte auch die 47 Mitgliedsländer auf, ihre Hilfe für Flüchtlingslager in Syrien, Jordanien, dem Libanon, dem Irak und der Türkei aufzustocken. IS ist in der Region um Kobani seit Tagen auf dem Vormarsch. Menschenrechtler berichten, die Terrormiliz stehe nur noch wenige hundert Meter vor der Stadt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Kampf gegen die IS-Miliz wird auch im Netz intensiv diskutiert. Özgün Tabul kommentiert bei Facebook die Haltung der Türkei. Die Türkei sucht seit Monaten nach einem Grund, sich am syrischen Bürgerkrieg zu beteiligen. Und voilà, ein Anlass ist nun gegeben. Masoud Youssefi meint, diese ganze Geschichte mit IS ist eine 1:1 Kopie der Taliban. Die Flagge ist 1:1 dieselbe. Die Geldgeber Saudi-Arabien bzw. CIA genauso wie bei den Taliban. Christoph Gärtner twittert zu den aktuellen Ereignissen, Kobane steht laut Bericht vor dem Fall. Massaker wäre wohl die Folge. Angst. User George antwortet darauf in seinem Tweet, ich persönlich denke nicht, dass IS übrig gebliebene Zivilisten massakrieren wird. Kämpfer ja. Thomas Wohlzufrieden zieht auf tagesschau.de Bilanz. Es ist wie immer, die sogenannte Weltgemeinschaft wird mit ihren Hightech-Waffen auch hier nichts ausrichten können, weil man Ideologien nicht mit Waffen bekämpfen kann. Sie bringen nur mehr Unheil.
Was sonst noch wichtig war?
Bahnfahrer müssen mit neuen Behinderungen rechnen, denn die Lokführer wollen wieder streiken. Die Gewerkschaft GDL teilte in Frankfurt am Main mit, dass sich in einer Urabstimmung 91% der Lokführer für neue Streiks ausgesprochen haben. Ein Datum steht noch nicht fest, sicher ist nur, dass bis Sonntag noch nicht gestreikt werden soll. Gewerkschaftschef Klaus Weselski hatte der Bahn vorgeworfen, die Lokführer absichtlich in den Streik zu treiben. Die Gewerkschaft fordert 5% mehr Lohn und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden. Die Bahn hatte zuletzt 2% geboten und vorgeschlagen, die Verhandlungen auszusetzen, bis die Bundesregierung das geplante Gesetz zur Tarifeinheit auf den Weg gebracht hat.
Sie machen ein Tariftreue- und Vergabegesetz, wo Sie jedem Handwerker 30 Seiten ausfüllen lassen, ob irgendwelche Steine in Kinderarbeit in Indien hergestellt ist. Aber Sie gucken nicht danach, was in Flüchtlingsheimen los ist.
sagt Armin Laschet, CDU-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag. Dort ging es heute um die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften im Land. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft räumte Versäumnisse ein und versprach eine lückenlose Aufklärung. Auch NRW-Innenminister Ralf Jäger sprach im Parlament von Fehlern. Er sagt, es dürfe nicht zugelassen werden, dass Schutzsuchenden Unrecht geschehe.
Wir haben den Fokus darauf gelegt, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass sie nicht auf der Straße stehen oder unter Brücken übernachten müssen. Und dabei haben wir die Einhaltung von Standards aus den Augen verloren. Das war im Rückblick ein Fehler. Dieses Versäumnis darf sich nicht wiederholen.
CDU-Fraktionschef Armin Laschet legte Jäger indirekt den Rücktritt nahe. Innenminister Jäger ging auf diese Forderung aber nicht ein. In mindestens 3 Unterkünften in NRW sollen Sicherheitsleute Flüchtlinge misshandelt haben. Gegen 11 Verdächtige wird ermittelt. Zur umstrittenen Elbvertiefung bei Hamburg gibt es doch erstmal kein Urteil. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung darüber heute vertagt. Die Richter in Leipzig wollen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einem ähnlichen Fall abwarten. Mehr dazu von Dietrich Lehmann.
Für die Befürworter der Elbvertiefung dürfte es eine Enttäuschung sein. Für die klagenden Umweltverbände ist es ein Zwischenerfolg. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soll zunächst Fragen dazu beantworten, wie die Wasserrahmenrichtlinie der EU auszulegen ist. Die Luxemburger Richter beschäftigen sich bereits seit rund einem Jahr mit diesen Themen im parallel laufenden Verfahren um die Weservertiefung. Eine Entscheidung wird für das Frühjahr erwartet. Wann Hamburg dann mit einem endgültigen Votum des Bundesverwaltungsgerichts über die Elbvertiefung rechnen kann, ist offen.
Hamburg will mit der Elbvertiefung den Hafen unabhängiger von Ebbe und Flut machen, sodass ihn auch große Containerschiffe ansteuern können. Die Umweltverbände BUND und NABU hatten gegen das Projekt geklagt. Sie sind der Meinung, dass die Vertiefung gegen das Gewässer- und Artenschutzrecht verstößt. Der Fall des ersten Ebola-Patienten in den USA zieht jetzt weitere Kreise. Insgesamt sollen ungefähr 80 Menschen unter Beobachtung stehen, um zu überwachen, ob sie Symptome von Ebola zeigen. Sabrina Fritz weiß mehr darüber.
Zu dem Personenkreis, der überwacht wird, gehören Familienmitglieder des Erkrankten. Sie dürfen das Haus vorerst nicht verlassen. Auch Sanitäter, Ärzte und Schwestern, die den Mann behandelt haben, stehen unter Beobachtung oder sind bereits in Quarantäne. Noch niemand zeige allerdings Symptome wie Fieber oder Kopfschmerzen, sagen die Behörden. Die Kontaktpersonen werden jetzt 3 Wochen auf mögliche Ebola-Symptome untersucht. Solange dauert es, bis die Krankheit ausbrechen kann.
Thomas Duncan war vor genau einer Woche in ein Krankenhaus in Dallas gegangen, weil er Fieber und Bauchschmerzen hatte. Die Ärzte schickten ihn aber wieder nach Hause, obwohl er angab, vorher in Liberia gewesen zu sein. Das Krankenhaus steht jetzt in der Kritik, weil diese Information nicht weitergegeben und der Patient nach Hause geschickt wurde.
Was noch wichtig wird.
Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Das war Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis 2008. Sein Statement hat damals für Furore gesorgt und die Kritik am Deutschen Fernsehpreis hat seitdem nicht abgenommen. Heute Abend wird der Preis wahrscheinlich zum letzten Mal in dieser Form in Köln-Ossendorf vergeben. In 12 Kategorien wird die Trophäe noch einmal verliehen. Als sichere Preisträger stehen schon 4 Männer fest. ARD-Reporterlegende Gerd Ruge bekommt den Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Kommentator Tom Bartels, Fußballexperte Mehmet Scholl und Moderator Oliver Welke werden für ihre Arbeit rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ausgezeichnet. Alle anderen Preisträger werden erst bei der Gala am Abend bekannt gegeben. Wie der Fernsehpreis nächstes Jahr aussehen wird, ist noch völlig offen. Kritiker finden die Veranstaltung langweilig und vorhersehbar, den Ort nüchtern und blass und die Kosten für die Gala zu hoch. Außerdem würden die wechselnden Kategorien meist den ausstrahlenden Sendern zugutekommen. Die Veranstalter des Deutschen Fernsehpreises, ARD, ZDF, RTL und Pro7Sat1, haben deshalb unter Deutschlands Fernsehproduzenten einen Wettbewerb ausgeschrieben, wie der Preis reformiert werden kann. Möglich ist, dass der Preis in Zukunft in 2 Runden vergeben wird. Eine Runde für die Menschen hinter den Kulissen, also für Drehbuchschreiber, Komponisten und die Maske und eine weitere für die Stars. Fest steht das allerdings noch nicht. Die Gala heute Abend zeigt die ARD morgen ab 22 Uhr.
Und sonst in der Welt?
In Hongkong hat die Polizei die Demonstranten davor gewarnt, Regierungsgebäude zu besetzen. Ein Sprecher drohte mit ernsten Konsequenzen. Was das genau bedeutet, sagte er aber nicht. Heute läuft ein Ultimatum der Aktivisten ab. Sie verlangen, dass Hongkongs Verwaltungschef Leung Chun-ying zurücktritt. Sollte er das nicht tun, wollen sie ihre Proteste verstärken. Die chinesische Führung hatte Leung daraufhin den Rücken gestärkt und seine Arbeit gelobt. Die Demonstranten protestieren seit Tagen für freie Wahlen in Hongkong. Die Bürger dürfen zwar 2017 über eine neue Stadtspitze abstimmen, wer zur Wahl steht, bestimmt aber die Führung in Peking. Mit dem sechstägigen Hadsch hat in Mekka in Saudi-Arabien die wichtigste Wallfahrt des Islam begonnen. Zum Auftakt sind geschätzt etwa 2 Millionen Muslime in eine Zeltstadt in der Nähe von Mekka geströmt. Dort werden sie die Nacht verbringen und gemeinsam beten. Morgen geht es dann weiter nach Mekka. Die Pilgerfahrt ist in diesem Jahr von der Angst vor Ebola geprägt. Das saudi-arabische Gesundheitsministerium hat deswegen besondere Vorkehrungen getroffen. Die strengsten Vorschriften gelten für Muslime aus Guinea, Liberia und Sierra Leone, also den Ländern, die besonders von Ebola betroffen sind. Pilgern aus diesen Staaten wird die Einreise in diesem Jahr verweigert. Er hatte sich lange Zeit als friedlicher Geschäftsmann ausgegeben, doch er gilt als eine der mächtigsten Figuren im mexikanischen Drogengeschäft. Jetzt sitzt Héctor Beltrán Leyva in Untersuchungshaft. 11 Monate lang hatten die Behörden ermittelt. Dann wurde der untergetauchte Drogenboss in einem Ferienort aufgespürt. Spezialkräfte des Militärs nahmen ihn in einem Restaurant fest. Das Ganze klappte, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fiel. Der 49-Jährige ist der Anführer eines hochrangigen Drogenkartells in Mexiko. Das hat sich vor allem auf den Kokainschmuggel nach Europa und in die USA spezialisiert.
Wissensnachrichten.
Der Mond ist ziemlich vernarbt. Es gibt lauter runde Krater. Die können wir fast jede Nacht beobachten. Jetzt hat man da aber ein riesiges Rechteck entdeckt. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Da fragt man sich, man guckt sich tausende von Jahren den Mond an und sowas findet man jetzt erst?
Ja, das hat man aber auch nicht auf normalen Fotos gesehen, sondern auf Bildern der NASA-Zwillingssonde Grail. Und diese Bilder zeigen, wie stark die Schwerkraft auf dem Mond an verschiedenen Stellen ist. Und daraus kann man dann auf die Strukturen unter der Oberfläche schließen. Und man hat eben gesehen, mehrere Linien, die zusammen sowas wie ein Rechteck bilden, die liegen unter einer dunklen Fläche, die heißt Ozean der Stürme. Und die macht mehr als ein Sechstel der gesamten Mondfläche aus. Und bisher war man immer der Meinung, da ist ein Asteroid eingeschlagen und der Krater, der hat sich dann mit dunkler Lava gefüllt. Das war es aber offenbar nicht, weil da würde dann kein Rechteck dabei rauskommen bei so einem Einschlag.
Meine erste Vermutung wäre jetzt Außerirdische.
Ja, das kann man natürlich nie ganz ausschließen, aber es gibt auch eine andere Erklärung. Das Forscherteam glaubt, dass da mal auf einer großen Fläche Gestein aufgeheizt wurde, zum Beispiel durch radioaktive Elemente. Und dieses Feld, das ist dann irgendwann abgekühlt, hat sich wieder zusammengezogen und drumherum haben sich dann so Risse gebildet, die jetzt eben wie ein Rechteck aussehen. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie auf der Erde auch, ne? Da hat man eine Lavamasse, die kühlt irgendwann ab und dann bilden sich Risse. Und die stehen dann ganz häufig im 120-Grad-Winkel zueinander. Das kennt man zum Beispiel vom Basalt. Da gibt es ja diese Säulen und die haben meistens so eine sechseckige Form.
Aber die Fläche auf dem Mond hat ja 4 Ecken, hast du gesagt.
Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Da müssen wir jetzt ein bisschen in die Geometrie abtauchen, weil die Fläche von diesem Rechteck so riesig ist, muss man tatsächlich auch die Oberflächenkrümmung des Mondes mit einberechnen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Rechteck auf eine Kugel legt, dann hat das tatsächlich keine 90-Grad-Winkel mehr, sondern eben 120 Grad Winkel. Und das würde ja natürlich zur Lavatheorie passen. Und das würde auch bedeuten, dass der Mond vielleicht weniger kalt und langweilig war oder ist, als man bisher dachte.
Mhm. Der Ozean der Stürme auf dem Mond ist also vielleicht ganz anders entstanden, als man dachte. Jetzt kommen wir zu einem Meer auf unserem Planeten, nämlich dem Nordpolarmeer. Auch da hat man eine faszinierende Entdeckung gemacht.
Ja, da hat man ein Wrack gefunden, das höchstwahrscheinlich eines der Schiffe der Franklin-Expedition ist. Die war vor rund 170 Jahren von England in die Arktis aufgebrochen, um einen kürzeren Seeweg von Europa nach Asien zu finden, über die berüchtigte Nordwestpassage. Das haben sie aber nicht geschafft. Alle 130 Besatzungsmitglieder sind wohl bei dem Versuch umgekommen. Und vor ein paar Wochen hat man nach zig Suchmissionen endlich ein Wrack auf Sonarbildern in der Meerenge Victoria Strait in Nordkanada entdeckt. Und Taucher haben jetzt bestätigt, es ist die HMS Erebus. Und das war das Schiff von Sir John Franklin, der die Expedition damals geleitet hat. Und das ist tatsächlich eine Riesenentdeckung. In Kanada ist das Verschwinden der Schiffe eines der großen nationalen Rätsel.
Was weiß man denn davon, was damals passiert ist?
Ja, als die Schiffe im Eis festsaßen, da wurden sie nochmal gesichtet von Walfangbooten. Das ist also gesichert. Das war ein Jahr nach dem Auslaufen und so nordwestlich von der Victoria Strait. Und danach verliert sich die Spur so ein bisschen. Die Besatzung hat sich wohl dann zu Fuß auf den Weg übers Packeis gemacht, mit den Beibooten als Schlitten. Die waren aber mit lauter unnötigem Zeug gefüllt und es gab dann eben auch Berichte von Inuit über halb verhungerte Weiße, die da unterwegs waren. In denen kam dann auch Kannibalismus vor. Mhm. Aber man hofft natürlich, dass die Untersuchungen des Wracks da Neues dazu bringen.
So, zum Schluss schauen wir noch auf eine ganz besondere Inventur, nämlich
eine Regenwurm-Inventur. Die hat man am Senckenberg-Forschungsinstitut in Görlitz gemacht Und jetzt wissen wir, es gibt 46 unterschiedliche Regenwurmarten in Deutschland. Wow. Zumindest die, die man bisher kennt. Und eine davon, die gibt es sogar nur hier, also nur in Deutschland. Das ist der badische Riesenregenwurm, der nur im Schwarzwald lebt.
Ja, Wahnsinn. Mond, Schiffwracks und Würmer, also Regenwürmer, alles dabei heute. Danke, Sophie.
Wetter.
Heute gab es schon mal einen Vorgeschmack auf den goldenen Oktober. Allerdings vor allem in der Mitte und vereinzelt auch im Norden und Süden. Morgen wird es dann überall schöner und es bleibt meist trocken. Auch am Samstag kommt öfter die Sonne raus. Am Sonntag ist damit aber Schluss. Dann geht's runter mit den Temperaturen und vor allem im Westen wird es auch wieder nass. Das war das Update. Ich bin Jakob Müller. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.